Hallo und herzlich willkommen zurück bei Inspirieren Anders. Heute zu Gast die wunderbare Jana Steuer, Astrophysikerin und Wissenschaftspodcasterin. Aber heute geht es nicht nur um Sterne und Planeten, sondern um die ganz großen Fragen. Steht uns wirklich ein Asteroideneinschlag bevor, so wie es im Februar ganz lang Thema war? Sind wir allein im Universum und könnten Zeitreisen mehr als nur Science Fiction sein? Jana nimmt uns auf jeden Fall mit auf eine Reise durch die faszinierendsten und verrücktesten Theorien der Wissenschaft. Erfahre, warum die NASA Asteroiden nicht einfach berechnen kann, warum außerirdisches Leben vielleicht längst hier ist und warum du Zeitreisen womöglich schon heute erleben könntest. Und jetzt, meine Damen und Herren, Jana Steuer. Wenn mehr Menschen über positive Dinge sprechen würden, dann wäre die Welt eine bessere und schönere. Davon bin ich absolut überzeugt. Und dieser Podcast ist mein Versuch, die Welt ein Stückchen besser, ein Stückchen schöner zu machen. Also, teil die Folge gerne und hab ganz viel Spaß. Liebe Jana, was gibt's denn Neues an unserem Sternenhimmel? Was ist so passiert die letzten Monate, Jahre, seitdem du da warst und uns quasi über Exoplaneten und Co. aufgeklärt hast? Was ist alles Spannendes passiert da oben am Nachthimmel?
Also ich glaube, das Aktuellste, was momentan ja los ist, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, ist der Asteroid, den sie ja zwischendrin recht hoch gestuft haben.
Diese, was, 3%igen
Einschlagschance, ja, genau. Er ist jetzt schon wieder runtergestuft worden, also es geht wirklich hoch her. Aber das ist natürlich, also das ist total interessant, weil man einerseits, da kann man ganz viele Dinge bei der Arbeit beobachten. Einerseits natürlich die Astronomie und warum finden wir dieses Ding so kurz vorher erst? Also das ist ja erst seit Dezember 2024 ist dieser Brocken überhaupt bekannt.
Und wann soll der, was war geplant, wann der einschlagen
also,
soll?
Der wird einen Vorbeizug, einen nahen an der Erde haben im Jahr 2032.
Wow, das, ne?
Also es ist
7 Jahre.
Genau. Okay. Nicht in weiter Ferne, aber überhaupt bekannt ist dieses Ding halt eben erst seit Dezember. Das liegt halt vor allem daran, Asteroiden, vielleicht um das mal ganz grundsätzlich einmal aufzudröseln. Es gibt ja immer so, man hört ja immer diese Worte, ne? Asteroiden, Kometen, Meteoride, Meteore. Was ist da eigentlich der Unterschied? Es ist so, dass Asteroiden und Kometen grundsätzlich sind leicht zu unterscheiden, weil Asteroiden sind Felsbrocken zum größten Teil, also sie bestehen aus Fels, aus Gestein, und Kometen bestehen zum größten Teil aus Eis, also größten Teil aus Wasser.
Darum haben die auch diesen Schweif, oder?
Genau. Und das ist genau auch der große Unterschied. Kometen sind der Menschheit seit Jahrtausenden bekannt. Vielleicht nicht unbedingt als wir wissen genau, was sie sind, aber man sieht die halt sehr gut. Die haben diesen Schweif. Wenn die der Sonne nahe kommen, fängt das Wasser an, was die haben, sofort vom festen, also vom Eiszustand in einen gasförmigen Zustand überzugehen. Das heißt, die fangen an, richtig zu leuchten. Also diesen Schweif, den man da sieht, ist das Material, was von ihnen runtergerissen wird, wenn die eben in Sonnennähe kommen, wenn die aufgeheizt werden. Und auch der ganze Körper, also das ganze Eis um die herum fängt an zu leuchten, das nennt man dann eine Koma. Also die sind einfach wahnsinnig gut sichtbar, auch ohne Teleskop. Ich bin immer ganz traurig. Ich weiß nicht, erinnerst du dich an irgendeinen, hast du Hale Bob oder Halley?
Nee.
Bewusst mitbekommen? Ich nämlich auch nicht.
Nee,
da war
nicht.
Ich irgendwie, also ich glaube, bei Hale Bob war ich zumindest schon geboren. Ich glaube, das war 97 oder so.
Gab es nicht letztes Jahr, ich glaube, letztes Jahr irgendwann im Sommer oder so, irgendwann mal einen Kometen, den man
schon,
okay sehen
ja,
konnte.
Also es gab schon immer mal wieder welche. Es gab jetzt zum Beispiel Neowise 2020, glaube ich, war der. Den hätte man schon sehen können, aber so dieses Bild, was man im Kopf hat, ne, also dieses, du guckst an den Himmel und du siehst da diesen gigantischen Schweif, habe ich auch noch nie mitgekriegt. Kommt schon ab und zu vorbei. Also Hale Bob und Halley, die letzten Male, als sie durchgegangen sind, waren schon recht hell. Ich hoffe immer, dass es irgendwann mal bald mal wieder so weit ist, dass so ein sogenannter Jahrhundertkomet wieder auftaucht.
Aber kennen wir irgendeinen? der irgendwann demnächst
also
wieder vorbeiziehen
soll? Ja, das genau, also die bekannten jetzt nix in nächster Zeit. Halle wird zurückkehren, aber ich glaube irgendwann 2070 oder sowas, also das dauert.
Bisschen durchhalten.
Genau. Aber auch bei den Kometen ist es ja auch so, dass die teilweise aus dem Nichts auftauchen können. Also die kommen wirklich von sehr, sehr weit draußen aus dem Sonnensystem, dort, wo es halt schön kalt ist. Und dann kann man die teilweise auch erst kurz einige Monate vorher, dass man die überhaupt findet, ja, dass die da sind. Genau. Also es steht nichts Großes an, aber man weiß nie, was kommt.
You never know, wo es am Ende herkommt. Ne?
Genau.
Das ist ja auch das Spannende, weil wir haben ja, also erstmal zu Kometen vielleicht. Kommt Leben von den Kometen auf der Erde?
Das ist eine sehr gute Frage.
Weil die haben doch irgendwann diese Verbindungen da nachweisen können. Mhm. Oder nicht Mikroben, aber organische Verbindungen, irgendwie sowas können
genau,
die doch nachweisen.
Genau, absolut.
Aber
also die große Frage ist ja, wie ist Wasser auf die Erde gekommen? Weil die Erde als Planet ist trocken entstanden. Ziemlich sicher. Das liegt daran, dass wir sind ja recht nah an der Sonne dran und die Erde ist innerhalb der sogenannten Snowline. Das bedeutet, es gibt um einen Stern herum einfach einen Radius, wo im All herumschwirrendes Wasser zu Eis werden kann und das ist erst weit hinter dem Erdorbit, das ist hinter dem Mars sogar erst. Das heißt, weiter drinnen wird es gasförmig, beziehungsweise kann auch flüssig vorliegen, ist aber dann auch eher instabil.
Und es fliegt einfach so, also woher?
Also es gab es im frühen Sonnensystem, ja, genau, da gab es einfach diese großen Brocken an Kram, der entstanden ist. Also die Sonne ist entstanden, junger Protostern und um sie herum sozusagen der Rest aus der Wolke, aus der sie entstanden ist, hat sich um sie herum in so einer Scheibe angeordnet und in dieser Scheibe sind dann Brocken entstanden, ja, also so kleine, erst kleine Staubkörnchen im Prinzip, die sich aneinander geheftet haben und dann immer größere und größere Brocken und das ist die Planetenentstehung. Und innerhalb dieser Brocken gab es natürlich schon auch Wasser, also in dieser Wolke, aus der die Sonne entstanden ist, war schon Wasser vorhanden, also H2O, man darf sich das nicht mal wie flüssiges Wasser vorstellen, sondern halt genau die Verbindung einfach und das war vorhanden. Das Problem ist aber, wenn du als junger Planet sozusagen oder je näher du der gerade dieser jungen Sonne warst, desto unwahrscheinlicher ist es, dass Wasser in irgendeiner Form bleiben konnte, weil so nah an dem Stern, wo auch die Erde entstanden ist, ist Wasser einfach, es konnte nicht fest vorliegen, das heißt, es war nicht stabil, es konnte nicht vereisen, es war zu heiß dafür. Mhm. Und in einer flüssigen oder vor allem in einer gasförmigen Form ist Wasser sehr, sehr flüchtig. Das bedeutet, es wird sehr leicht rausgeblasen. Das bedeutet, wir sind uns ziemlich sicher, dass so nah an der jungen Sonne, wie die Erde entstanden ist, gab es überhaupt kein Wasser, weil das komplett, weil die junge Sonne das komplett mit ihrer heftigen Strahlung, mit ihrer Hitze fortgeblasen hat. Also wir sind eigentlich innerhalb von so einer Dry Zone. Und
Wüste.
Wüste,
ja, da
genau.
Wächst nix.
Da wächst nichts, da ist gar nichts. Und das Wasser und die Erde war ja dann auch noch. Selbst wenn man davon ausgeht, vielleicht hast du ein bisschen Wasser ja doch geschafft, irgendwie innerhalb von einem von den Brocken, aus dem sich die Erde gebildet hat, dass sich das da irgendwie festhalten konnte. Man kennt ja diese Bilder von der jungen Erde. Die ist ja mehr so eine Lavakugel gewesen.
Ja,
ne?
Also, alles brennt, ist rot, gefährlich, heiß.
Flüssiges Gestein, da ist ganz schwierig mit Wasser. Also selbst wenn da Wasser gewesen sein sollte, spätestens als die Erde angefangen hat, sich zu formen, dann gab es ja nochmal wirklich heftig Asteroideneinschläge, als der Planet schon irgendwie vorhanden war. Also die Erde ist wahrscheinlich sehr, sehr trocken gewesen ursprünglich und jetzt ist sie es ja aber offensichtlich nicht mehr. Und ja. Die Frage ist, wie ist das passiert? Und man geht halt davon aus, okay, nachdem sich die Erde abgekühlt hat, also nachdem dieser rote, gefährliche Zeitraum vorbei war, muss irgendwie Wasser von außen gekommen sein. Und die naheliegendste Theorie ist natürlich Kometen, ja, weil die bestehen ja, wie ich gesagt habe, größtenteils aus Wasser, Einschläge auf die abgekühlte Erde und dann hätte sich dieses Wasser bei uns verteilen können. Und es ist deswegen so eine spannende Frage, weil wir waren ja auf einem Komet mit der Rosetta-Mission vor ein paar Jahren, ist ja Philae, das war der Lander, auf einem Kometen gelandet.
Der so Scheps umgekippt ist, oder?
Genau, der ist leider umgekippt. Ja. Beziehungsweise der sollte landen. Und man muss sich ja vorstellen, diese Kometen, der ist auf dem Kometen 67P Churyumov-Gerasimenko gelandet. Zungenbrecher.
Man kennt den Namen, ja.
Man kennt den Namen.
Bester Name für Galgenmännchen übrigens.
Der hat natürlich den Spitznamen Churi, der viel leichter zu merken ist. Der ist nach seinen zwei Entdeckern benannt worden. Vieler ist gelandet. Und das Problem ist ja, so ein Komet ist ja nicht sehr massereich. Das heißt, die Gravitation ist sehr schwach auf dem. Und der kleine Lander sollte sich so mit Harpunen an den Boden krallen, um dann festzustehen. Und diese Harpunen haben nicht ausgelöst, das heißt, der ist gelandet und dann wieder nach oben, also der ist runtergekommen, gebounced. Und das ist schlecht, wenn du so wenig Gravitation hast, weil wenn du ein bisschen zu schnell bist, bei diesem Rebound sozusagen, dann kann es sein, dass der abhaut ins Nichts, weil der Komet ihn nicht halten kann. Ja, es ist dann Gott sei Dank nicht passiert, aber Philae ist ganz schlimm dann in so eine Ecke gefallen.
Irgendwas, so ein Schattenloch.
So ein Schatten, ne? Genau. Und dann ist ihm relativ schnell die Batterie auch ausgegangen, weil er sich nicht aufladen konnte. Aber er hat Messungen gemacht. Und Rosetta, die Sonde, die da hingeflogen ist, die hat auch Messungen gemacht. Und es stellte sich heraus, dass das Wasser, zumindest auf Churi, ein anderes Wasser ist als das, was wir auf der Erde haben.
Also gibt es verschiedene Wassersorten?
Ja, es gibt verschiedene Wassersorten. Wir sind das nicht so gewohnt, weil es auf der Erde sehr wenig davon gibt. Es gibt unser normal bekanntes Wasser, H2O, und dann gibt es sogenanntes schweres Wasser. Ah. Schweres Wasser kennt man vielleicht noch aus Atomkraftwerken.
Heißt es so Deuterium?
Das ist Deuterium, genau.
Bam,
absolut richtig.
Wow. Sehr Chemie, gut, 100 Punkte. 9. Klasse, zack, das ist hängen geblieben. Hey, ganz kurz zur Unterbrechung nur. Du weißt ja, mein Ziel ist es, das Hörerlebnis von Inspirieren Anders ständig besser zu machen und gleichzeitig den Podcast kostenlos und für alle verfügbar zu halten. Und dafür brauche ich jetzt deine Hilfe. Ich brauche nämlich deine Meinung. Jetzt zählt's also. Unter dieser Folge in der Beschreibung findest du einen Link zu einer Umfrage. Dauert nur ein paar Minuten und hilft mir und dem Podcast enorm weiter zu verstehen, was ihr wollt. Das ist deine Chance, ja, den Podcast aktiv mitzugestalten. Und gleichzeitig mir natürlich ein riesen Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Also, geh in die Folgenbeschreibung, da ist der Link ganz oben, klick drauf, nimm an der Umfrage teil und ich danke dir von ganzem Herzen. Und jetzt zurück zur Folge.
Genau, also das ist nicht mit Wasserstoff gemacht, das Molekül sozusagen, sondern mit Deuterium. Deuterium ist aber ein Isotop sozusagen vom Wasserstoff, hat normaler Wasserstoff hat ja ein Proton im Kern und ein Elektron außen dran. Und Deuterium hat ein Proton und ein Neutron im Kern. Also es ist einfach tatsächlich ein schwereres Atom. Und das kann sich aber auch mit dem Sauerstoff verbinden und dann hast du eben schweres Wasser. Ist auf der Erde sehr, sehr selten und ist halt auf Churi viel häufiger gewesen. Also der ist zwar immer noch weniger als das normale Wasser, sage ich mal, aber das Verhältnis von schwerem zu leichtem Wasser war einfach sehr viel höher auf diesem Kometen als auf der Erde. Und das ist so ein Indikator, dass zumindest solche Kometen wie Churi wahrscheinlich nicht grundsätzlich dafür verantwortlich waren, das Wasser zu uns zu bringen.
Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es nicht, also gehen wir mal davon aus, wir haben zwei Sachen, eine Sache, die wir wissen. Wir liegen nicht in der Snowline. Das heißt, es ist sehr, 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 sehr unwahrscheinlich, dass es natürlich war, dass Wasser auf der Erde einfach ist, weil wir in der richtigen Zone liegen. Plus die Kometen, die wir bisher untersuchen konnten, haben auch nicht das Ergebnis geliefert, dass von denen das Wasser kommt. Jetzt gibt es ja immer so dieses, ich weiß nicht, wie dieses Gesetz heißt, aber die einfachste Erklärung ist meistens die richtige.
Occam's Razor, ja.
Occam's Razor, genau. Aber was ist denn jetzt die einfachste Erklärung?
Ja, das ist nicht so leicht. Es ist wirklich ein bisschen fragwürdig. Vor allem, wir haben ja, wenn man sich umschaut um unsere Nachbarplaneten, die Venus hat sicher kein Wasser auf ihrer Oberfläche, der
Mars
Merkur auch nicht.
Mars hat doch irgendwie Wasser, oder? Die haben doch auch gefrorene Pole.
Der Mars könnte eins gehabt haben, da ist ja die große Frage. Also der hat auch Polkappen und wenn man sich auch die Formen anguckt auf dem Mars, da waren wahrscheinlich mal Seen und so. Das heißt, der hat wahrscheinlich auch Wasser abbekommen. Das heißt, es ist jetzt auch nicht so ein totaler Sonderfall, dass die Erde Wasser hat. Ja, also es gibt natürlich ein paar Möglichkeiten. Man kann sich zum Beispiel vorstellen, das Wasser kam doch von solchen Kometen, wie auch Churi. Es gab dann irgendeinen chemischen Vorgang auf der Erde, der dieses schwere Wasser wieder vermindert hat, also in irgendeiner Form, vielleicht ist das, haben sich diese Bindungen mit dem schweren Wasser wieder aufgelöst oder es gab irgendeinen Prozess, der dazu geführt hat, könnte natürlich sein. Oder es waren eben doch andere Himmelskörper, die das Wasser zu uns gebracht haben und tatsächlich momentan ist die vorherrschende Meinung, die Kometen sind zwar naheliegender, weil die so zu so riesigen Teilen aus Wasser bestehen, aber tatsächlich haben Asteroiden, die hauptsächlich aus Fels bestehen, die tragen auch Wasser. Und die Forschungsergebnisse momentan deuten an, dass es eine bestimmte Art der Asteroiden gewesen sein müsste. Deren Wasser ist nämlich unserem Wasser sehr, sehr ähnlich. Da braucht man zwar mehr von denen, also da braucht man richtig ordentliches Bombardement sozusagen, nachdem die Erde abgekühlt ist, aber die passen recht gut und die tragen eben auch Wasser mit sich. Es ist zwar, also das ist nicht so, die Kometen sind ja richtige, also dreckige Schneebälle, sagt man oft, die sind ja komplett eingeeist, aber die Asteroiden tragen schon auch Wasser in ihren, als Einschluss zum Beispiel innerhalb des Felsens oder so. Und es scheint so, dass es wahrscheinlich eher die Asteroiden waren. Grundsätzlich ist es immer so bei solchen Fragen, es ist wahrscheinlich so eine Mischung aus allem Möglichen gewesen. Also vielleicht ein paar Kometen, aber mehr Asteroiden. Vielleicht gab es so noch irgendwelche chemischen Vorgänge, die dann noch dazu geführt haben, dass das Erdwasser so ein ganz bestimmtes Verhältnis zwischen leichtem und schwerem Wasser hat. Das ist so die Idee, die man heute hat. Abschließend geklärt ist es nicht. Es ist eine ganz, ganz große Frage, wer für unser Wasser verantwortlich ist.
Was ja schon wichtig wäre zu wissen, weil das Wasser ist ja dann auch der Ursprung des Lebens gewesen. Also krass, dass wir das noch nicht so wissen eigentlich. Weil man denkt immer, wir wissen eigentlich schon so verdammt viel.
Wir wissen wahnsinnig viel, ja. Aber es gibt einfach Rätsel. Es ist, genau, wenn du sagst, eine Grundlage des Lebens, es passt auch alles sehr schön zusammen. Sie haben ja jetzt von einem Asteroiden, also von so einem Felsblock, ist 2023 hat OSIRIS-REx, die Mission von der NASA, hat Proben von einem Asteroiden zur Erde zurückgebracht. Das ist wichtig, dass man die aus dem All kriegt, weil natürlich fallen uns kleinere Brocken, manchmal ja auch von alleine auf die Erde, also Meteore, also Meteoriten dann, die findet man auch, aber die erleben ja dann diesen Durchgang durch die Erdatmosphäre und das verändert natürlich die chemische Komposition und so weiter von denen. Das heißt, man braucht Original-Stuff, um da richtig Forschung zu machen. Das ist zurückgekommen, diese Proben, die hat man untersucht und einerseits hat man, das ist der Asteroid Bennu gewesen, der da, von dem da die Proben genommen wurden, der hat erstens trägt der Wasser, was, soweit ich weiß, mit dem Erdwasser ganz gut übereinstimmt, und der trägt tatsächlich die Bausteine, viele Bausteine für Leben. Der trägt Aminosäuren, der hat DNA-Basen dabei gehabt, Mineralstoffe, also es gibt tatsächlich auch, es ist eine ganz gute, sag ich mal, untermauerte Theorie, dass nicht nur das Wasser, sondern auch diese Bausteine für Leben, die wir brauchen, durch Einschläge auf die Erde gekommen sind. Also dass diese Zutaten, das ist nicht Leben selbst, also eine Aminosäure lebt noch nicht, aber es ist eine Zutat, die du brauchst für Leben.
Und wo haben die Asteroiden das her? Also ist es bei denen dann einfach so entstanden und was für ein Glück auch, dass die dann, also genau unsere Erde dann getroffen haben, weil es ist, das ist nicht unbedingt
gute Frage.
Klein.
Gute Weltall. Frage. Ja, also ich meine, dass sie uns getroffen haben, es ist ja halt auch eine Frage, sie haben natürlich alle anderen Planeten auch getroffen.
Ja, klar.
Wahrscheinlich bei den meisten treffen sie halt dann auf Zustände, die kein Leben erlauben und dann passiert da wenig. Woher die das haben, das ist eine ganz große Frage. Es gibt ja, also es gibt ja chemische Vorgänge, die im All auch einfach passieren können. Das ist alles ja nicht tot, was so chemische Reaktionen angeht. Das kann sein, dass es einfach gerade auf diesen Asteroiden Zustände gibt, die das erlauben. Die kühlen schneller ab als diese großen Planeten. Wenn die Erde sich gebildet hat, dann ist die jung, dann ist die sehr, sehr heiß und eben flüssiges Gestein und so weiter. Die Asteroiden sind schon länger abgekühlt, weil die kleiner sind und nicht so lange brauchen, bis die sich beruhigt haben. Vielleicht durch diesen Vorsprung sind da irgendwelche chemischen Zustände schon vorhanden gewesen. Vielleicht ist Leben aber auch irgendwie etwas, was, also es gibt ja so diese ganz wilde Idee, das nennt man das Panspermium, das Leben okay. sozusagen, ja, ist ein wilder Name, aber das Leben sozusagen von außen gekommen ist. Also es gibt nicht nur, dass nicht nur die Bausteine des Lebens gekommen sind, sondern das fertiges Leben mit irgendwelchen Mikroorganismen zur Erde gekommen ist, sich dort dann ausgebreitet hat. Das heißt, das Leben gar nicht hier entstanden ist, sondern sozusagen wie so einem, mit so einer Steinschleuder irgendwie im All verteilt wird. Woher es ursprünglich dann kommen soll? Wir wissen ja noch nicht mal, wie Leben wirklich entsteht. Also wir wissen ja immer noch nicht, wie man von einem Zustand ohne Leben, auch wenn du alle Zutaten zusammen hast, zu Leben kommst. Also wie funktioniert das? Das ist immer noch eine riesengroße, ungeklärte Frage.
Also wir wissen, wie sich es entwickelt.
Genau, ne?
Also
wir wissen, wenn du mal bei Leben bist, genau, wie das weitergeht.
Fisch wird und aus einem Fisch dann irgendwann ein Affe und aus einem Affen dann irgendwann ein Mensch.
Ein Mensch, genau.
Aber wir wissen nicht, wie es quasi, ist ja wie der Big Bang. Ja,
genau.
Also wir können bis auf 0,000034 irgendwas Sekunden ran, aber nicht, wir wissen nicht, was hat es ausgelöst.
Nee, also das ist dieser Anfangs, dieser Punkt, wo du sagst, wie ist denn etwas tot und kommt dann zu Leben? Also was muss passieren? Muss ich da Wasser nehmen und da alle meine Aminosäuren reinhauen und dann muss es da blitzen? Oder was ist der Funke, der da geschieht? Mhm. Und auch, was ist Leben? Ja, aber ab wann definierst du etwas als lebendig? Das ist eine ganz schwierige Definition, weil das ist nicht wirklich eine naturwissenschaftliche Definition. Weil
ja, ist eher was Philosophisches und Ethisches, oder?
Also genau, also die Frage stellt sich ja uns ja jetzt mit KI. Ab wann ist etwas lebendig?
Ja, ich meine, die Frage stellt sich generell ja schon auch mit Schwangerschaftsabbrüchen und Co.
Zum Beispiel,
ne? Also ab wann ist denn jetzt der Fötus ein
Mensch?
Ein Leben, ein Mensch? Wann müssen wir den schützen? Ab Tag 1? Ab Tag 100? Ab welchen Tagen müssen wir ihn schützen?
Wo ist da der Cut-off? Und ich denke, wahrscheinlich gibt es keinen, also das soweit ich weiß, ich bin jetzt kein Biologin, was das angeht, aber ich glaube, die Idee ist schon auch, das ist nicht der Moment und dann plötzlich ist etwas lebendig, sondern da gibt es dann so komische Übergangsphasen. Ist auch eine spannende Frage bei der Suche nach Außerirdischen. Wenn wir schon unser eigenes Leben nicht wirklich definieren können, ist es dann vielleicht so, dass es Leben überall gibt, aber wir erkennen es gar nicht als Leben, weil wir es nicht verstehen, was es tut. Also, weil wir sind Leben auf der Erde, wir definieren ja Leben, ja, und es hat irgendwie einen Stoffwechsel und ich glaube, das ist so dieses Grundsatz, es hat einen Stoffwechsel, es nimmt also Dinge auf, verarbeitet die zu Energie in irgendeiner Form. Aber was ist, wenn das ist ja nur die Definition von Leben, die wir halt hier kennen. Wir beobachten etwas und versuchen es dann zu beschreiben. Das heißt ja überhaupt nicht, dass Leben immer so ausschauen muss oder entstehen muss. Und das halte ich für wahnsinnig wahrscheinlich, dass es Leben gibt da draußen, an dem das könnte direkt vor uns stehen und wir würden es nicht als Leben erkennen. Weil
wir halt auf einen Herzschlag oder irgendwie sowas warten. Ne?
Wir
unser Stethoskop hinhalten an den Stein und denken,
nö, der ist tot.
tot. Dabei denkt er gerade, was macht
ja,
der?
Ja, oder hat halt irgendeine andere Form der Interaktion mit der Umgebung. Oder vielleicht gibt es auch einfach keine Definition von Leben. Also vielleicht ist das etwas, was wir irgendwie versuchen, dem aufzusetzen. Und das gibt es gar nicht.
Und wir haben ja auch, also ich meine, wenn wir uns auf der Erde umschauen, was wir für Leben haben, klar, man denkt als erstes an Menschen, an Tiere.
Mhm.
Aber ich hatte vor einem oder zwei Jahren, glaube ich, auch mal ein Interview mit Leuten, die sich mit diesen, ich kenne nur den englischen Begriff, Mycorrhizal Networks auseinandersetzen.
Okay.
Also sind diese Pilzgeflechte unterhalb von Wäldern und sowas.
Ja, das ist abgefahren.
Wo man ja, also wo die auch ganz viele Studien ausgewertet haben und dann eben widerlegt haben, dass jetzt solche schönen Thesen wie, ja, der Mutterbaum schützt den Kinderbaum, den Setzling quasi davor und wenn er stirbt, dann
trauert sie.
Wenn der Mutterbaum stirbt, dann lässt er quasi alle Nährstoffe in den Boden und um den Setzling zu ermöglichen. Und die haben quasi widerlegt, alle Studien, die bisher dazu gemacht wurden, kommen nicht auf diese Ergebnisse. Also eher, sagen sie, eher aufs andere.
Okay.
Also, dass jeder sich selbst der Nächste ist im Wald. So, die Mutter achtet nicht auf ihr Kind.
Auf das,
Was kümmert mich die komische Eichel, die ich da irgendwann vor 3 Jahren mal runtergeschmissen habe? Das ist, ich muss ja selber schauen, wie ich bleibe. Aber was sie schon bewiesen haben in diversen Studien, ist, dass die schon kommunizieren. Also, dass da schon Kommunikation stattfindet zwischen diesen, also innerhalb dieser Pilzgeflechte, die ganzen Bäume und Sträucher und Pilze und so miteinander verbinden, dass die schon auch dieses, ein Beispiel war immer dieser Borkenkäfer.
Ja, ja, ja.
Dass quasi, sobald ein Baum irgendwie befallen ist davon, dass er anderen Bäumen, wie auch immer, ein Signal gibt, dass sie sich gegen diesen Borkenkäfer besser schützen können. So, hey, es ist hier, ne?
Angriffe.
Die kommen, die sind wieder da. Ja. Schützt euch gegen die, ob die sich dann schützen können oder nicht. Aber, und das ist dann wieder dieses, ja, ist das jetzt Leben? Also, weil ein Baum hat keinen Herzschlag.
Nee.
Oder vielleicht einen, den wir nicht messen können.
Aber er ist halt definitiv schon lebendig. Also, ich meine, der tut ja
Dinge. Er wächst zumindest, ja. Er wächst, er verarbeitet irgendwas und bringt was anderes raus, ne? Was für uns gar nicht so schlecht ist, dass sie das machen.
Ja.
Aber ja, wenn es solche, so ein in Anführungsstrichen Leben bei uns schon gibt, solche, so eine Vielfalt an Leben, dann gehen wir auf einen anderen Planeten, der ja vielleicht anders ist als unserer. Ja, wo
andere
die Gravitation
Umgebung,
weniger ist oder solche einfachen Dinge, wo du denkst, okay, da konnte jetzt kein menschliches Leben entstehen, aber na, du findest ja im Vulkan Leben.
Du findest, ich meine, in den radioaktiven Pfützen in Tschernobyl haben die Leben gefunden.
Ja, das ist ja Wahnsinn.
Das ist, das ist auch was total Interessantes, dass, also, wenn du sagst, ne, diese Vielfalt an Leben, man muss sich ja auch mal überlegen, die Dinosaurier waren ja über Jahrmillionen völlig dominant, also viel länger als wir hier sind. Dann Aussterbe-Event und dann hat das Leben auf der Erde plötzlich auf Säugetiere umgesattelt. Also, das ist der gleiche Planet und das ist eine völlig andere Form des Lebens. Ja. Also, klar, wir sind schon irgendwie verwandt, aber ich meine, das ist nicht dann, ach, jetzt machen wir nochmal diese Sache mit diesen reptilienartigen Dingern, sondern jetzt hier kommen die Säugetiere und jetzt machen wir plötzlich, jetzt kommt die Apex-Spezies sozusagen, ist nicht mehr der schnellste Dinosaurier oder der größte, sondern wir machen jetzt was mit Gehirn, wir machen jetzt Intelligenz. Ja, das kam ja erst, genau, und das kam ja erst im zweiten Anlauf im Prinzip oder im vierten, es gab ja Aussterbe-Events schon weit vor den Dinosauriern. Also das ist ja selbst bei uns schon so, dass es anscheinend so eine Palette an Möglichkeiten gibt, wie du Leben erfolgreich bauen kannst.
Oder halt auch nett, ne? Oder halt auch, in Anführungsstrichen auch kein intelligentes Leben. Ich meine, die Dinosaurier waren viel, aber sicherlich nicht so intelligent wie wir.
Keiner von denen hat jemals über irgendwie was Größeres nachgedacht als die
keiner
nächste Futterstelle.
Ich habe nie gesehen, dass einer von denen mal eine binomische Formel an die Tafel geschrieben hat.
Wahrscheinlich nicht.
Also,
ne?
Safe net.
Mein Lieblingsding ist da immer, habe ich neulich ein Thema gehabt über die Saturnringe und die sind noch nicht so alt, die sind erst so um die 100 Millionen Jahre alt und dann kommt so dieses, die Dinosaurier kannten den Saturn theoretisch noch ohne Ringe.
Ja,
also gesagt, wenn die Dinosaurier mit dem Teleskop nach oben geguckt hätten, hätten die den Saturn ohne Ringe gesehen. Das ist richtig.
Ja, und bei sowas denke ich mir dann immer, also an das hatte ich noch gar nicht gedacht, dass eigentlich, also hätte dieser, wie auch immer, das ist ja auch wieder so ein Geheimnis, war es ein Asteroid, der eingeschlagen ist?
Ja.
Wie sind sie jetzt wirklich ausgestorben? War es ein Supervulkan? Whatever, keine Ahnung. Aber Fakt ist, wenn sie nicht ausgestorben wären, wer weiß, ob wir
also
dann
wir
so da
so
wären.
Nicht
ne?
hier.
Also, und das ist ja dann auch wieder so eine Variable, wo man sich denkt, wenn es Leben irgendwo anders geben soll, auf einem anderen Planeten. Das sind ja so viele Dinge, die richtig laufen müssen. Also wenn man davon ausgeht, dass wenn intelligentes Leben entstehen muss, dann muss es so sein wie in unserer Geschichte. Und da müssen ja unfassbar viele Faktoren zusammenspielen. Und dann das alles richtig, das Universum ist schon verdammt groß. Also es bleiben dann wahrscheinlich immer noch tausende Planeten irgendwie
das
übrig.
Das ist der Punkt. Also aber es ist unwahrscheinlich, aber das Universum ist groß genug. Also das ist, ich glaube, da haben wir letztes Mal auch schon mal drüber gesprochen, ne? Das ist diese Frage, wenn man sich dann mal mit der Größe des Universums vertraut macht und wie viele Planeten hat eigentlich die Milchstraße und so weiter. Und selbst wenn man ganz minimale Wahrscheinlichkeiten ansetzt an die Entstehung von Leben, das Dableiben von Leben ist ja auch die Frage, wie einfach kann man sowas wieder auslöschen. Hast du selbst in der Milchstraße, eigentlich müsstest du mehrere Zivilisationen haben. Also mehrere Planeten, die tatsächlich intelligentes Leben hervorgebracht haben. Aber das ist halt alles, und da kommt es auf diesen interessanten Punkt zurück. Diese ganze Forschung und diese ganzen Spekulationen, die fußen halt auf einem einzigen Beispiel von Leben, auf dem von der Erde. Wir bräuchten unbedingt mal ein Zweites Beispiel. Also das muss ja gar nicht jetzt die Aliens sein, die uns kontaktieren. Einfach nur
eine... Das wäre ein krasses Beispiel.
Das wäre ein krasses Beispiel, aber also nicht, dass ich das ablehnen würde.
Ja, okay.
Aber wenn wir einfach nur mal mikrobiologisches Leben irgendwo, so irgendeine blöde, irgendein Bakterium finden könnten, was definitiv nicht von der Erde stammt und was auf einem anderen Planeten oder einem anderen Ort unabhängig entstanden ist, das wäre so viel wert, weil wir dann endlich mal Vergleiche ziehen könnten. Ist es so ähnlich aufgebaut wie bei uns? Wie, was braucht es zum Überleben? Was gibt es ab? Wie ist die Umgebung? Und dann könnten wir anfangen zurückzuforschen. Okay, wo kommt das her? Wie waren die Verhältnisse, als es entstanden? Oder wie könnten die Verhältnisse gewesen sein, als es entstanden ist? Ja. Wir tun das ja immer nur mit uns, mit dem Leben hier. Und vielleicht ist das gar nicht so. Also vielleicht liegen wir da einfach falsch. Vielleicht sind wir ein komischer Sonderfall oder... Weiß ich nicht, das kann ja alles sein. Man sieht es zum Beispiel auch in der Planetenforschung, dass erdähnliche Planeten überhaupt nicht, also bei weitem nicht die häufigste Form der Planeten im Universum sind. Die häufigste Form von Planeten im Universum ist eine Planetenform, die im Sonnensystem komplett fehlt.
Echt, tatsächlich?
Ja, das sind Planeten, die sind von der Größe zwischen Erde und Neptun, also Mini-Neptune oder Supererden kann man die nennen. Das scheint, nach der Statistik, die wir inzwischen machen können mit den Exoplaneten, die ja gefunden wurden, das scheint die bei weitem häufigste Form zu sein. Und gerade diese Form, also wir haben keinen Planeten, der mittelmäßig zwischen Erde und Neptun liegt. Also nicht, dass ich jetzt sage, das bedeutet, dass wir so ein komischer Ausreißer sind, aber es zeigt uns halt, nur du kannst nicht mit einem einzigen Beispiel Statistik machen. Du kannst nicht das Sonnensystem angucken und sagen, ah, das sind die häufigsten Planeten im Universum. Das geht nicht.
Ja, das stimmt. Und das ist, ich meine, auf der einen Seite, du sagst schon, wir haben dieses unfassbar große Universum, ne, mit einer Anzahl von Sternen, die in keine Zahl zu fassen ist und auch von unserem Verstand her gar nicht begreifbar ist. Das heißt, es reicht ja wirklich eine 0, und dann hast du 100 Nullen und eine 1 Wahrscheinlichkeit und du hast trotzdem noch Tausende, wahrscheinlich Millionen an Möglichkeiten, wo es eigentlich dann sein müsste.
Ja.
Und deshalb wäre es so verdammt cool, dass man irgendwann mal das hier aufdeckt. Was haben wir denn wirklich für, es gibt ja so viele Berichte über Crash Retrievals und sowas von UFOs und was auch immer, ob da an irgendeinem wirklich irgendwas dran ist, weil ich kann mir immer nicht vorstellen, dass es ja diese abertausenden Berichte gibt und Geheimhaltung und Co. Und jetzt hier Amerika geht ja stark voran mit Veröffentlichungen von diesen Berichten und
von
so.
Von diesen UFO-Berichten, ja.
Und diesen Whistleblowers, UAPs heißt ja jetzt neu, Unidentified Aerial Phenomenon oder sowas.
Ah, also ja, okay.
Unidentifiziertes Luftphänomen, so nach dem Motto, oder fliegendes Phänomen. Und da, keine Ahnung, irgendwie denke ich mir, wir haben doch bestimmt, also wie spannend wäre es, wenn wir irgendwas schon rumliegen hatten. Und da denke ich mir dann immer so, dann müsst ihr das aber auch sagen. So,
ja, dann müsst ihr es halt total.
Eigentlich ist es sowas, darauf hat man doch als Menschen recht zu wissen, dass es da was gibt.
Ja, ja.
So, das ist doch ein Menschheitsrecht eigentlich.
Es ist auch eine große Sehnsucht, es ist auch eine große Sehnsucht, die wir haben. Also ich glaube, das ist die meisten Menschen, wenn man so fragt, so dieses Warum sind wir da eigentlich so dahinter? Ne? Weil ich glaube, es ist so dieses, wir wollten, also ich glaube, viele Menschen, oder ich kann auf jeden Fall für mich zumindest sprechen, das Gefühl, so allein zu sein im Kosmos, das wollen wir gar nicht. Dieses, auch mit so astronomischen Projekten, man ruft ja immer wieder in die Dunkelheit hinein. Also ich meine, wir haben SETI, die Search for Extraterrestrial Intelligence und so weiter, die Signale abgesetzt haben und so. Und es ist ja ein einziges, ist irgendjemand da draußen? Also wir sehnen uns so sehr danach, eine Antwort zu kriegen, weil ich glaube, da gibt es eben von einer meiner absoluten Lieblingsfilme, Contact, der ist uralt schon, mit Jodie Foster und einem ganz, ganz jungen Matthew McConaughey. Und da ist es eine sehr, sehr geil erzählte Geschichte eben über den Erstkontakt von Menschen mit einer anderen Zivilisation. Und am Schluss sagt dieses diese Wesen, die nie ganz richtig erkennbar werden, die versuchen dann, also ohne jetzt hier viel zu spoilern, aber
der Film ist alt genug, du kannst ruhig spoilern.
Ich kann
spoilern.
Ihn wahrscheinlich, also, er ist nicht.
Wie du Herr der Ringe spoilerst. So.
Das stimmt, oder Star
Guess
Wars.
Guess what, der Ring wird zerstört, sorry.
Genau. Es ist wahnsinnig schön erzählt und am Ende lassen diese Wesen sozusagen die nehmen Erinnerungen von der Wissenschaftlerin, um so mit ihr zu kommunizieren. Also die zeigen sich ihr nicht, wie sie wirklich aussehen, weil es wahrscheinlich zu überfordernd wäre, und die nehmen eben eine Erinnerung von ihr und kommunizieren so mit ihr, und am Ende sagen sie zu ihr und sie fragt sie, warum macht ihr das, warum ruft ihr nach anderen Zivilisationen, und die sagen, ja, es ist eigentlich Teil unserer Spezies, machen wir schon ganz lange, dass wir in die Dunkelheit reinrufen, und manche haben sich zurückgemeldet, wollten nicht mit uns reden. Also die implizieren dann eben, es gibt sehr viele andere. Und zum Warum sagen sie dann, ja, weil das Einzige, was diese unendliche Leere des Universums erträglich macht, was wir gefunden haben, sind wir, also sind wir einander, ist der Kontakt zueinander, das Wissen irgendwo da im Dunkeln sind noch andere. Und das finde ich, also das hat damals, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, sehr zu mir gesprochen, weil ich das Gefühl hatte, ja, darum geht es mir auch so ein bisschen, dieses, klar, wissenschaftliches Interesse und so, aber dieses, da müssen noch andere sein. Ich möchte nicht, dass diese Leere leer ist. Das ist mir irgendwie unangenehm.
Ja, vor allem. Hey, ganz kurze Unterbrechung. Du weißt ja, dass ich hier keine nervige Werbung schalte und dir auch nichts verkaufen will. Ich habe nur eine Bitte an dich. Hilf mir, diesen Podcast noch besser zu machen, indem du in die Shownotes gehst, auf den Link klickst und an der Umfrage teilnimmst über den Podcast. Es dauert keine 3 Minuten und du tust mir damit einen riesengroßen Gefallen. Mach jetzt mit und du gestaltest die Zukunft von Inspirin anders. Ich bin dir sehr, sehr dankbar dafür. Und jetzt zurück zur Folge. Ich mag es auch, über sowas zu philosophieren so ein bisschen. Ich meine, keiner von uns beiden hat jetzt die Antwort. Wenn irgendwer da draußen ist und die Antwort hat, dann kommt bitte hierher und verkündet es in die Welt hinaus. Aber allein dieses, entweder jemand entdeckt uns oder wir entdecken jemanden. Wenn wir jemanden entdecken, dann ist es wahrscheinlich, dass wir die entwickeltere Spezies sind.
Definitiv,
wenn uns jemand entdeckt, dann ist es ja wahrscheinlich, dass die entwickeltere Spezies sind. So. Ja. Als ersten Schritt wäre es mir lieber, wir würden jemanden entdecken. Weil dann denke ich mir so, okay, wir sind erstmal safe vor denen. Ja? Problem damit ist natürlich dann, wenn du jemanden irgendwie entdeckst, der was weiß ich, wie viel 1000 Lichtjahre entfernt ist. Da dann jemanden hinzuschicken und das wirklich zu erforschen, not gonna happen.
No way. No.
Aber wenn jemand zu uns kommt, dann lernst du halt gar nicht ganz viel. Und das sind ja so einfache Fragen, wie so, wie stellt ihr denn Energie her? Habt ihr auch Autos? So ganz einfache Frage. Hattet ihr mal Autos? Weil du musst ja auch, und das war, wo ich dich noch fragen wollte, zu dem, klar, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass es Leben gibt, oder die Wahrscheinlichkeit, dass bis Leben entsteht, ist sehr, sehr gering oder sehr anspruchsvoll. Das Universum ist aber so groß, dass es doch wieder wahrscheinlich ist, dass, wo seid ihr denn alle, ne? Das Fermi-Paradoxon irgendwie, ne? Aber kann es vielleicht auch ein zeitlicher Aspekt sein, dass wir einfach sagen, naja, es gibt schon ganz viel Leben da draußen, aber Leute, ihr seid gerade mal ein paar tausend Jahre alt.
Absolut.
Wirklich, wirklich intelligent mit Technologie. Also ihr könnt wirklich keinen finden. Und euch kann auch kein Mensch finden.
Ich meine, abgesehen von der Sache mit, erkennen wir Leben überhaupt, und dann auch die Frage, hat eine hochentwickelte Zivilisation überhaupt Interesse an uns? Das ist auch mal so ein Beispiel, was ich gerne bringe, wenn du Ameisen auf der Straße siehst und du hast das Gefühl, eine dieser Ameisen versucht zu kommunizieren. Also würde das dich interessieren oder würdest du überhaupt merken, dass diese Ameise versucht, mit dir zu kommunizieren? Würdest du versuchen, rauszufinden, was die Ameise von dir möchte? Also so. Aber was du sagst,
ist. Ja, aber da, das ist auch ein Argument von Neil deGrasse Tyson, glaube ich. So. Ja. Warum sollten die sich über uns sich mit uns beschäftigen? Aber, Jana, es gibt zigtausend Menschen, die ihr Leben der Erforschung von Ameisen widmen.
Das stimmt.
Die gibt's hier. Dafür müssen wir nicht mal aus Nürnberg
das
hier
stimmt.
raus.
Das stimmt.
Da gibt's in Nürnberg bestimmt auch einen.
Die Ameisenforscher. Da hast du eigentlich recht.
Also das ist natürlich so ein Argument. So, ich glaube, wenn es so eine Rasse irgendwo da draußen gibt, gibt es Leute, die das wollen.
Gibt es eine Nischenwissenschaft, die interessiert sich.
Die sind mit so komischen Menschenwesen.
voll. Aber was du sagst, ist, glaube ich, das absolute, die, also auch warum ich auch gar nicht so sehr verzweifle an so einem Fermi-Paradoxon oder das so absurd finde. Es ist ja noch schlimmer, Radioastronomie, also über Radiotechnologie, das, was du wirklich nutzen kannst, um weit raus in den Kosmos zu kommunizieren, weil es halt durch alles durchgeht, weil es sehr stabil ist und so weiter. Das machen wir seit 100 Jahren. Das heißt, unsere Sphäre, also wir schicken ja Radio auch unfreiwillig weg, also selbst wenn wir jetzt nicht irgendwie sagen, oh, das ist jetzt hier die Alien-Nachricht, unsere großen globalen TV-Signale und so, die siepen ja auch ins All raus. Das heißt, man könnte uns schon finden, aufgrund unserer Emissionen, die wir da haben, nur 100 Jahre. Das heißt, die sind allerhöchstens in einem Radius von 100 Lichtjahren um uns verteilt. Ja. Also diese Radiowellen sind halt allerhöchstens 100 Lichtjahre weit gekommen und das ist gar nichts. Das ist noch nicht mal unsere galaktische Nachbarschaft. Das ist ja nur, das sind ein paar Sternsysteme, eine Handvoll wirklich. Und
je weiter weg du von der Erde gehst, desto weniger vom Raum decken sie ja auch ab.
Ja, genau. Also desto weniger, also dieses Problem, das Universum ist so groß und ja, es macht dann ganz viel möglich, aber es macht es halt auch wieder wahnsinnig schwierig, für Zivilisationen in irgendeiner Form zu kommunizieren, sich überhaupt zu finden. Weil selbst wenn die wissen, dass wir da sind, ja, vielleicht haben die vor 4000 Jahren ihr Signal losgeschickt, top, die sind aber 5000 Lichtjahre von uns entfernt. Ja.
Dauert noch 1000 Jahre.
Ja.
Und dann gibt es es vielleicht schon gar nicht mehr.
Und dann sind wir schon wieder weg.
Ja, das ist ja auch immer dieses Paradoxon, wenn man jetzt sagt, man schickt jemanden nach, man baut irgendwie so ein Generationenraumschiff und schickt jemanden in die nächste Galaxie, so Andromeda-Galaxie. Ja. Ne? Und da zu irgendeinem Planeten, den man da halt irgendwo gesehen hat. Ja, also da in den Planeten, da wollen wir mal hin. Da schickst du das los. Wie weit ist Andromeda weg? Wie viel Lichtjahre?
2,5 Millionen Lichtjahre.
Wow, 2,5 Millionen?
Ja.
Mein Gott, ich hatte es irgendwie näher in Erinnerung. Na gut. Aber dann schickst du da jemanden los, ja? Und du entwickelst einen Antrieb, der ist halbe Lichtgeschwindigkeit. Mhm. Ja, und du schickst sie halt auf eine No-Return-Mission und ihr geht da jetzt einfach hin. Ja, 1000 Jahre später schickst du jemanden los mit Lichtgeschwindigkeit, die holen die halt immer noch locker ein.
Ja, ja.
Und trotzdem brauchen sie noch 2,7 Millionen Jahre. Das ist so dieses, auf dem Weg dahin, du schickst sie dahin, aber ja. Warte doch noch 1000 Jahre, dann überholen
Bist
die
du
dich.
Bist du besser. Ja, ja. Das ist das Nächste. Ich meine, da muss ich immer dazu sagen, bei solchen Spielchen, wenn man so über so Geschwindigkeiten nachdenkt, wenn man anfängt, an relativistische Geschwindigkeiten ranzukommen, also so halbe Lichtgeschwindigkeiten, so passiert natürlich mit den Leuten im Raumschiff auch andere Sachen als mit denen auf der Erde. Also da vergeht ja auch die Zeit wirklich unterschiedlich und so. Das ist sehr, sehr cool. Du kannst, habe ich neulich einen Vortrag gehalten, du kannst, wenn du dich konstant mit einem G beschleunigen könntest, also einfach nur einen Antrieb hast, der dich konstant mit einem G, das ist sehr angenehm, dann hast du ständig Erdgravitation sozusagen, also weil du kannst nicht unterscheiden, ob ein Planet dich mit einem G anzieht oder du beschleunigst im Raum mit einem G, es fühlt sich einfach nach Erdgravitation an. Wenn du mit einem G beschleunigst und zu Andromeda losfliegst, du hättest irgendeinen Superantrieb, der dich konstant so beschleunigen kann, das ist das Hauptproblem, weil du brauchst ja erstmal Treibstoff, der dich beschleunigen kann so viel. Wenn du das tust, dann zieht sofort dann kommst du relativ schnell auf relativistische Geschwindigkeiten, weil du beschleunigst ja konstant mit 9,81 Meter pro Sekunde, jede Sekunde wirst du schneller. Und dann, jetzt wird es ein bisschen abgefahren, greifen Längenkontraktion und Zeitdilatation so heftig, du in dem Raumschiff erlebst, weil du anfängst, relativistisch Geschwindigkeiten zu erleben, erlebst, wie der Abstand zu Andromeda immer kleiner wird. Das ist die Längenkontraktion. Die auf der Erde zurückgebliebenen sehen, dass deine Uhr immer langsamer läuft, also du alterst langsamer in dem Raumschiff sitzend. Und du erreichst tatsächlich aufgrund der Längenkontraktion, weil durch diese Geschwindigkeit die Abstände kleiner werden, erreichst du Andromeda bei diesem Szenario mit einem G beschleunigen. Du musst dann wieder abbremsen mit einem G nach der Hälfte des Wegs, weil du willst ja nicht dann mit praktisch Lichtgeschwindigkeit vorbeischießen, sondern willst ja dann langsamer werden. Also zur Hälfte des Weges beschleunigen, zur anderen Hälfte abbremsen, erreichst du Andromeda dann unter 70 Jahren, glaube ich.
What?
Ja, weil sich die Länge so hart zusammenzieht. Das Problem ist nur, jetzt pass auf, das Problem ist nur, wenn du zurückkommst, ist auf der Erde sind 5 Millionen Jahre vergangen.
Weil du trotzdem diese 2,4 Millionen Jahre hin und zurück gebraucht hast.
Genau, weil für die Erde brauchst du die schon. Deine Zeit läuft nur langsamer. Also die Erdlinge sagen, du brauchst schon 2,5 Millionen Jahre, um dahin zu gehen. Aber die Zeit in deinem Raumschiff läuft langsamer. Deswegen alterst du nicht. Und du sagst halt, nee, meine Zeit läuft normal, aber die Entfernung zu Andromeda wird halt immer kleiner.
Das ist ja verrückt. Also ich verstehe noch nicht genau, warum die Entfernung kleiner wird, aber es ist, wir haben da schon mal drüber gesprochen.
Genau, das ist Längenkontraktion. Also du kannst ja nicht, weil du musst ja irgendwie logisch gesehen jetzt sagen, also das ist jetzt, Einstein würde mich bestimmt dafür köpfen, aber wenn man sich das logisch überlegt. Einstein ist nicht mehr da. Wenn du dich so logisch überlegst, es muss ja irgendwie dann eine Erklärung geben, warum bist du denn jünger? Also warum läuft denn deine Zeit langsamer von der Erde aus gesehen?
Mhm.
Und für dich läuft ja deine Zeit nicht langsamer. Du erlebst dich ja nicht plötzlich in Zeitlupe. Und das sind eben die Effekte der speziellen Relativitätstheorie, dass Raum und Zeit sind relativ. Das heißt, für die einen aus ihrem Bezugssystem, aus dem Bezugssystem Erde heraus, läuft meine Zeit normal. Die Zeit der Leute in dem Raumschiff läuft langsamer. Und für die Leute im Bezugssystem Raumschiff läuft deren Zeit ganz normal. Aber der Raum ist halt verändert. Also der Raum, die Länge, die kontrahiert, zieht sich zusammen. Da muss man, glaube ich, eine Vorlesung geben, auf was spezielle Relativitätstheorie ist, um das gänzlich zu umreißen. Aber es ist das Ergebnis davon.
Ich meine, wir kennen das ja auch von schwarzen Löchern, glaube ich, oder? Wenn wir, je näher wir ans schwarze Loch kommen, desto langsamer vergeht die Zeit für uns selber.
Genau,
oder für die von außen drauf schauen, für die stehen wir quasi irgendwann still.
So ist es.
Aber wir selber merken es nicht. No. Wir sind weiter ganz normal, wir leben, wir altern, wir haben Minuten, Stunden, Tage, Jahre und sowas. Aber wenn jemand jetzt versuchen würde, von außen an uns ranzukommen, würden die das überhaupt schaffen? Oder wären wir, also würde für die, wir sind irgendwann in der Zeit eingefroren für die und die fliegen ja zwar auf uns zu, aber für die wird es ja auch langsamer.
Mhm.
Aber.
Also es kommt natürlich darauf an, wie nah du bist. Das dauert halt ewig, bis die bei dir sind. Also für die. Wenn du jetzt, sagen wir mal, Interstellar, die sitzen da auf diesem Planeten, wo sie sagen, jede Sekunde hier sind irgendwie 8 Jahre auf der Erde oder was sie auch immer sagen. Das Problem ist halt irgendwann, dass die, wenn du in sowas reinfällst, ist ja, auch wenn die dann zu dir hinkommen, also wahrscheinlich können sie es schon schaffen, nur die sind halt massiv gealtert, also diejenigen, die von außen zu dir kommen wollen.
Das heißt, du bist ganz normal gealtert, du hattest da irgendwie 10 schöne Jahre.
Genau.
Und die haben halt den Faktor 8, die hatten halt 80 Jahre.
Ja, genau. Weil die können schon, dann fallen die halt auch immer weiter, also wenn man sich dem nähert, ne, dann fällst du immer weiter in diese langsamer laufende Zeit. Aber du rennst ja trotzdem dagegen an und die Zeit derjenigen, die tiefer drin sind, läuft halt einfach langsamer als deine. Das heißt, du alterst halt einfach, ja.
Das ist so
verrückt. Ja, ist abgefahren, ne?
Das ist abgefahren, ja, das ist wirklich abgefahren, ey.
Ja. Also diese 1G-Antrieb-Geschichte erzähle ich wirklich sehr gerne, weil das ist so, da merkt man einfach, dass das, wie hart Einstein dazuschlägt. Das
Aber wie das, würde so ein Antrieb ausschauen? Also was?
Du brauchst irgendwas, was konstant dich beschleunigt. Das Problem ist halt, dass du irgendwas brauchst, du brauchst halt konstant Treibstoff dafür. So wie wir das jetzt auf der Erde haben, ist sowas nicht umsetzbar, dass du für Jahre mit einem G beschleunigst. Da bräuchte man zum Beispiel sowas wie einen Fusionsantrieb, könnte man sich überlegen, dass du halt über Wasserstoff, dass Wasserstoff dein Antrieb ist und dass du Wasserstoffatome fusionieren kannst. Das gibt dir sehr viel Energie. Und du könntest zum Beispiel den Wasserstoff irgendwie auf dem Weg tanken. Also Wasserstoff gibt es viel im Universum. Du kannst an den Stern ranfliegen zum Beispiel. Ist natürlich auch, wie löst du das dann technisch, dass du so nah an den Stern rankommst? Aber das sind im Prinzip Wasserstoffbälle. Mhm. Es gibt aber auch Wasserstoffwolken im Universum. Also das wäre so eine Idee, wenn wir Menschen Fusion hinkriegen könnten, wenn wir es hinkriegen könnten, das in einem Raumschiff zu verbauen. Und dann, also das ist auch tatsächlich zum Beispiel bei The Expanse, das ist so eine Sci-Fi-Serie, die ich momentan sehr aktiv gucke, weil die sehr gut ist, finde ich. Da haben sie einen Fusionsantrieb. Also da machen die das eben mit 2 Wasserstoffatomen jeweils, die sie fusionieren im Raumschiff. Und das ist tatsächlich sehr, sehr erfolgreich. Also es setzt sehr viel Energie frei. Und da ist eben so die Überlegung, das könntest du auf dem Weg auch tanken, sowas. Also da brauchst du kein kompliziertes Material dafür. Aber wir haben keine Fusionsantriebe momentan.
Aber trotzdem, wie bitter. Also ich meine, du fliegst da 70 Jahre hin und du weißt eigentlich, sobald du ankommst, die Erde ist nicht mehr.
Ja, ist vorbei.
Also die Menschheit, die Erde schon noch, aber die Menschheit, weil 2,5, also 5 Millionen
ich
Jahre.
Ich glaube, es sind 30 Jahre, ich muss nochmal nachschauen, aber ich glaube, unter dem Szenario, du fliegst 30 Jahre hin, du wärst bei der Rückkehr, wenn du direkt wieder umkehrst, wirst du 60, um die 60 Jahre älter.
Ah, okay.
Und die Erde wäre 5 Millionen Jahre älter.
Wahnsinn. Das ist, und 5 Millionen Jahre, das ist ja wirklich ein Haufen
Holz.
Ja, und
das hindert dich daran, das zu tun. Weil das ist, also ich meine, gut, wenn du sagst, ich möchte raus ins Weltall, never to return, fine. Aber wenn man solche Dinge plant als Menschheit mit dem Vorhaben zurückzukehren,
macht keinen Sinn.
Machst du das nicht. Also allein schon 1000 Jahre. Kehrst du zu einem Planeten zurück, der 1000 Jahre älter ist, als wenn als du losgeflogen bist? Nein, alle, die du kennst, sind tot. So, das ist, ja. Das ist daran scheitern wir so ein bisschen.
Ja, das stimmt allerdings. Das ist wirklich verrückt. Ich meine, es gibt genug Leute, die sich auch für die Mars-Missionen und so gemeldet haben.
Natürlich gibt es Menschen, die sowas machen würden, aber was nützt es dir? Also was nützt es? Ich glaube, die allermeisten
Pionier.
Menschen, ja, Pionier zu sein, aber kriegt nie jemand mit, der dich kennt. Das
wahrscheinlich. Und das, ich glaube, was das wirklich Bittere an der Sache ist, nehmen wir mal an, du kommst zurück. Mhm. Nach 5 Millionen Jahren. Niemand wird deinen Namen kennen.
Nein, die wissen noch nicht mal, dass du losgeflogen bist.
Genau, niemand wird überhaupt wissen, so, hä, was bist du losgeflogen? Was, hey, Mann? Vor fünf Millionen Jahren? Junge, Digger.
Alles
was
vorbei.
Ist los? Nein.
Kannst du noch zu den Archäologen gehen, vielleicht die interessieren sich
ja,
noch für dich.
Weil du, also, naja, schau dir an, was wir ausbuddeln. Die ältesten Sachen sind irgendwie ein paar hunderttausend Jahre oder sowas.
Ja, also keine Millionen.
5 Millionen Jahre? No chance.
Fossilien haben wir aus der Zeit.
Ja, no, keine Chance. So, keiner wird deinen Namen kennen, niemand wird wissen, wer du bist. Wir haben ja auch keine Speichermedien, auf denen wir das runterschreiben können.
So nicht, ne.
So, hey, erinnert euch, das ist ja auch immer das Problem bei Endlagersuche.
Mhm.
Ja, dass man sagt, ja, wie kennzeichnet man denn so ein Endlager, dass wir auch in 2000 Jahren noch wissen, dass wir da radioaktiven Müll gelagert haben? So, ja,
ja.
Puh, gut, ein Schild wird es nicht tun.
Nein.
Ja.
Ja, das ist, ich finde das so interessant, weil es so zeigt, so wir sind schon Kinder dieses Universums, ja, wir sind daraus hervorgegangen, aber wir sind schon ganz hart auf die Erde eingestellt. Auf nicht irgendwelche komischen Geschwindigkeiten, die, weil das bringt uns sofort, unsere Lebenszeit ist einfach nicht dafür gemacht, dass wir anfangen, relativistische Geschwindigkeiten zu erreichen. Bedeutet halt für uns immer sofort, du wirst komplett deiner Heimat entrissen. Ja, also, sobald du auf irgendwie, keine Ahnung, 70-80% Lichtgeschwindigkeit beschleunigst, wirst du nicht mehr dahin zurückkehren, was du kennst. So, also, vielleicht sind nicht gleich alle tot, aber es wird einfach massiv alles verändern.
Ja.
Und das ist natürlich auch, weil ich hatte neulich mal einen Vortrag gehalten und habe diese Story erzählt. Es ist natürlich so, wenn du auf solche Geschwindigkeiten beschleunigst, also wenn du konstant mit einem G beschleunigst und dann irgendwann 9,99999% Lichtgeschwindigkeit erreichst, Obacht beim durch die Gegend fliegen, weil wenn du dann auf irgendeinen Asteroiden triffst oder so, zerfetzt dich natürlich.
Ja,
also ja, das ist natürlich alles noch mit technischen Schwierigkeiten verbunden. Ist jetzt nicht so, dass man sagt, ach so, wir brauchen ja nur den Fusionsantrieb und dann auf geht's. Genau. Aber es ist, ja.
Umso wichtiger ist, dass wir natürlich das Leben, das wir hier haben, schützen.
Ja.
Und wie machen wir das denn gegen den Asteroiden, der 3%?
Der Asteroid.
um wieder auf die Anfangsfrage
auf
zu kommen. Wie schützen wir uns denn jetzt vor diesem verdammten Todesbringer?
Also es ist so, das Ding ist 40 bis 90 Meter groß, das haben sie schon feststellen können.
Mhm.
Das heißt, er ist kein Planetenkiller. Das ist kein globales Aussterben, wenn das Ding einschlägt.
Also 40 bis 60 Meter, so ein halber Fußballplatz.
Also 40, genau, also ich glaube, sie ist ein bisschen größer vielleicht noch, aber genau, also so um den Dreh.
Halber, dreiviertel, ja.
Der Dinosaurier-Asteroid damals, der da im Golf von Mexiko eingeschlagen hat, ist Golf von Amerika, muss man jetzt dazu sagen, soweit ich weiß, Gottes Willen.
Nee, Der Golf.
Der da eingeschlagen ist, der hatte 15 bis 20 Kilometer Durchmesser. Also
oh wow, okay, wir sind
deutlich
weit
größer.
Davon entfernt.
Genau, weit davon entfernt. Es ist ganz interessant, von der Größenordnung ist wahrscheinlich schon mal sowas eingeschlagen, das letzte Mal 1908 auf der Erde. Das ist das Tunguska-Ereignis. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Ja, das sagt zufällig sagt mir das was.
Ja, sehr gut. genau, also das ist sowohl kurz erzählt, ist das eine nicht ganz aufgeklärte Sache, die eben damals in der sibirischen Taiga passiert ist. Große Explosion. Keiner weiß so richtig, was es war, weil keiner außer indigenen Völkern, die da gezeltet haben tatsächlich und das miterlebt haben, war sonst keiner da und es fehlt auch ein Einschlagskrater, was das Ganze sehr mysteriös macht. Grundsätzlich ist aber die Erklärung, naja, es war eben so ein Asteroid von so einer Größe, der in der Luft zerfetzt wurde und somit diese Zerstörung schon verursacht hat, aber keinen Krater. Und das Tunguska-Ereignis.
Wer mehr dazu erfahren möchte, kann gern einige Folgen zurückgehen im Podcast Ein großer Schritt für die Menschheit, so den Diana macht. Da hat sie nämlich genau das
da
beleuchtet.
Da erzähle ich diese Geschichte.
Das Tunguska-Ereignis.
Also genau, das euch verfluchte mehr Land dann, heißt
ja,
sie.
Ist auch verlinkt.
Sehr gut. Genau, ja, absolut. Das stimmt. Da kann man alles dazu erfahren. Ja, aber man geht eben davon aus, es war ein Asteroid von dieser Größenordnung, also um die 50 Meter oder so. Und der hat Zerstörungen eben ausgelöst in so 50, 60 Kilometer Umkreis. Das ist heftig, aber das ist wie gesagt kein planetenzerstörendes Event. Für eine Stadt wäre das natürlich dramatisch. Also muss man sich nur mal vorstellen, wenn das Ding irgendwie eine Stadt trifft, dann ist die platt.
Also wenn der auf Landmasse trifft, dann müssen wir so sagen, 50 bis 60 Kilometer Umkreis ist alles tot oder ist...
Ist von der Explosion auf jeden Fall betroffen, von der Druckwelle, von der Hitzewelle. Ist auf jeden Fall so eine, also sollte in jedem Fall evakuiert werden in dem Bereich, weil das massive, Tunguska sind die Leute teilweise einfach dadurch, dass sie durch die Gegend geworfen wurden, durch die Druckwelle, das führt allein schon zu Knochenbrüchen und sowas. Also
okay, crazy.
Nicht jeder stirbt, der da drin ist, aber es ist nicht gut, in dem Bereich zu sein.
Egal, wo er aufschlägt, auch wenn es im Wasser oder sowas ist. Best-Case-Szenario wäre wahrscheinlich noch irgendeine Wüste, oder?
Ja, Wasser ist nicht schlecht, weil du hast tatsächlich dann eher noch das Problem mit dem Aftermath, so könnte Tsunamis auslösen und so. Aber du hast nicht diese, zum Beispiel Tunguska hat ja dann auch diese enormen Brände ausgelöst und du hast dann, das ist dann wieder wahnsinnig viel CO2, was in die Atmosphäre geht. Du wirbelst eventuell Zeug auf, was im Boden ist. Bei den Dinosauriern, lustigerweise habe ich neu gelesen, wenn der ein bisschen mehr im Wasser eingeschlagen wäre, dieser Riesenasteroid, dann wäre es wahrscheinlich gar nicht so zu einem Aussterbeevent gekommen, weil dadurch, dass der so nah am Land eingeschlagen ist, ist da sehr viel Schwefel ausgelöst worden und der ist in die Atmosphäre und dann als saurer Regen runtergekommen und hat dann so wahnsinnig viel Zerstörung ausgelöst. Also es sind immer so diese Ketten-Events, die dann dahinter dranhängen. Also um es kurz zu machen, wäre jetzt nicht der Untergang der Welt, aber ist nicht etwas, was wir wollen.
Wieso, ganz kurz, vielleicht eine saudumme Frage, aber wieso können wir jetzt, also warum nur 3%? Warum wissen wir nicht, ob 100% der vorbeifliegt oder nicht? Weil der bewegt sich doch ganz klar auf einer Route. Ja. Unsere Route von der Erde ist auch sehr genau vorhersagbar. Ja. Wieso wissen wir nicht, wieso?
Sehr gute Frage. Also, es geht um ein paar Sachen. Das eine ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob du das Three-Body-Problem gelesen oder gesehen hast. Ist auch eine Netflix-Serie, inzwischen ist ursprünglich eine Buchserie gewesen, die das Dreikörperproblem anspricht. Das ist tatsächlich, kann man sich immer gar nicht vorstellen, wenn du zwei Körper hast, also Sonne und Erde, und die mal isoliert betrachtest, dann kannst du mit Newton'scher Mechanik ohne irgendwas, also du hast eine Formel und du kannst zu jedem Zeitpunkt ausrechnen, wo sind diese beiden Körper, die sich gravitativ anziehen. Ja? Also ich muss da keine komplizierten Rechnungen machen, da gibt es eine Formel, mit der kann ich das lösen. Da kann ich sagen, okay, die fangen hier an, das ist die Anfangsposition. Wo sind die beiden nach 634 Tagen, 12 Stunden und 13 Sekunden? Dann kann ich das exakt berechnen, weil es zwei Körper sind, das Problem ist bekannt und gelöst mit einer relativ einfachen Formel. Sobald ein dritter Körper dazukommt, und das ist das Abgefahrene, und das kann ich mir nicht ganz glauben, ist das nicht mehr lösbar. Und zwar nicht, wir sind so doof dafür, sondern das wird so chaotisch, also du kannst minimale Änderungen der Anfangsbedingungen, so minimal der eine Körper steht 2 Zentimeter weiter hier als da, führen zu heftigen Auswirkungen, also Unterschieden der Ergebnisse.
Okay.
Es gibt keine Formel, die dir das berechnet. Du musst das numerisch machen. Numerisch heißt, du nimmst dir immer winzige zeitliche Schritte, also wirklich Sekunden, rechnest aus, okay, nach einer Sekunde, wo sind die Körper? Jetzt sind sie hier. Okay, jetzt nehme ich eine Sekunde weiter. Wo sind die Körper? Jetzt sind sie hier. Und das machst du mit einem Computer normalerweise, um dir dann eine recht gute Näherung dieser Bewegung zu geben. Aber das ist mathematisch, logisch so nicht mehr lösbar. Du kannst nicht einfach deine Formel da drauf klatschen und dann in beliebiger Genauigkeit sagen, wo diese Körper sind nach so und so viel Zeit. Und das Sonnensystem ist halt kein Zweikörpersystem. Also ja, die Sonne ist schon der dominierende Körper, aber gerade wenn es um sowas Kleineres dann eben geht, wie einen Asteroiden, der fliegt an der Erde vorbei, der fliegt am Mond vorbei. Da kriegt er schon mal kleine Züge mit. Ja? Dann fliegt der vielleicht irgendwie an einem anderen Asteroiden vorbei. Da wird wieder an ihm so ein bisschen gezogen. Dann sind da vielleicht Asteroiden da draußen, wie jetzt der, den kannten wir ja auch bis Dezember gar nicht, die wir gar nicht auf dem Schirm haben. Weil das ist eben dieser Unterschied, den ich auch vorhin gesagt habe, die Asteroiden leuchten nicht von alleine, die sind ganz, ganz schwer zu sehen. Die spielen dann auch noch mit rein, also die können die Bahn dann auch noch minimal verändern. Und dann hast du, wenn du minimal an dem ziehst, macht er schon wieder eine ganz andere Bahn, weil der dann der Pfad sozusagen anders ist. Und jetzt momentan ist es halt so, dadurch, dass wir den erst so kurz erst kennen, wir haben ja auch erst seit Dezember verfolgen wir seine Bahn. Das heißt, wir sehen erst seit Dezember, wie sozusagen das Stückchen von seiner Bahn um die Sonne aussieht. Je mehr wir von dieser Bahn kennen, desto besser können wir natürlich berechnen, wo wird der sich weiterhin bewegen. Also müsst ihr überlegen, wir versuchen ja eine Ellipse, die sind ja immer in Ellipsen unterwegs, zu beschreiben, von der wir momentan einen mini kleinen Ausschnitt kennen. Und das ist dann schwierig, die zu Ende zu zeichnen, wenn du nur einen 2 Zentimeter, sag ich, wenn man sich das vorstellt, wir haben diese auf so einem DIN A4-Blatt, ist groß ausgefüllt mit einer Ellipse und wir haben aber nur 2 Zentimeter von dieser Ellipse. Wir müssen mehr wissen.
Verstehe, ja.
Und diese Wahrscheinlichkeiten, das ist auch interessant, kommen zustande. Die nehmen immer so einen Kreis der Wahrscheinlichkeit. Also die sagen, an dem und dem Tag kommt er der Erde am nächsten, das können wir auf jeden Fall sagen. Mhm. Wo er genau ist, das können wir nicht sagen. Wir können aber so einen Kreis der Wahrscheinlichkeit angeben. Ja, da nimmt man also so ein, da ist die Erde momentan auch mit drinnen und sagt, an all diesen Orten innerhalb diesem Kreis könnte er an dem Tag sein.
Wie so eine Danger Zone. So. Das ist die Zone, wo er sich aufhalten wird.
Könnte, genau, irgendwo ja, da drin wird er sein.
Eine große Zone und die Erde gehört mit einem Teil auch dazu.
Gehört dazu, ganz genau so ist es. Und das ist das Spannende, je kleiner dieser Kreis wird, desto genauer wissen wir ja, wo er sich aufhalten wird, aber desto höher wird erstmal die Einschlagschance werden. Weil du musst dir überlegen, wenn du einen Riesenkreis hast, da ist die Erde mit drin, sagst du, okay, Einschlagschance bei 1%. Dann machst du den Kreis kleiner, da ist die Erde immer noch mit drin, dann ist aber natürlich die Chance, dass er wirklich die Erde trifft, viel höher. Das wird immer passieren, also die Einschlagschance erhöht sich normalerweise immer und dann irgendwann ist die Erde aus diesem Kreis draußen und dann fällt sie auf null. Also weil dann ist die Erde irgendwann auf diesem also dann verkleinert sich der Kreis so weit, dass die Erde vielleicht irgendwann rausfällt und dann fällt die Chance wieder auf null.
Wann wissen wir das denn? Also was glaubt ihr, in 7 Jahren soll er einschlagen? Genau, soll er vorbeiziehen also, zumindest?
Das Problem ist, jetzt gerade entfernt er sich tatsächlich von uns und er wird immer schlechter zu sehen. Ab 2028 kommt er wieder auf uns zu. Dann werden wir ihn besser beobachten können und dann können wir besser seine Bahn bestimmen. Also jetzt momentan, gerade gestern ist die Chance wieder gesunken, was ich nicht ganz verstehe, warum die jetzt sinkt. Also entweder müssen sie da was korrigiert haben.
Kreis ist größer geworden.
Vielleicht Kreis ist irgendwie wieder größer geworden, ja. Also vielleicht haben sie sich doch irgendwie irgendwo vertan. Ich weiß es nicht ganz genau. Also es ist wieder jetzt unter 1%. Aber der ist jetzt dann im April, soweit ich weiß, nicht mehr zu sehen. Das heißt, dann können wir keine Berechnung mehr machen. Er wird dann wieder auf uns zukommen. Genau, und dann nehme ich mal an, ab 28 wird man da sehr gut, also ich würde jetzt mal alle meine Karten draufsetzen, dass die Chance dann sehr schnell auf null sinkt. Wenn sie es nicht tut, dann werden spätestens dann in irgendeiner Form Maßnahmen ergriffen werden. Also wenn man
4 Jahre? Ist es nicht zu kurz? Also wenn ich mir immer denke, was so Raummissionen immer an Jahren verschlingen, auf einmal an... Andererseits, wir haben es auch relativ schnell auf den Mond angeschafft.
Ja,
ne?
Genau. Also ich meine, wenn da wirklich Urgency da ist, ich weiß nicht ganz genau, was der Plan ist. Also es gibt jetzt 2 Gremien, die da ein Auge drauf haben sozusagen. Wir haben ja schon gezeigt, dass wir Asteroiden aus dem Weg räumen können mit der DART-Mission. Ich denke, das wäre auch der Plan, könnte ich mir vorstellen.
Also quasi irgendwas hinschicken, das den so ein bisschen rammt.
Genau, und so schauen, dass der Kurs ändert.
Mühe aus seiner genau. Richtung bringt, dass ja noch reichen würde, dass er vorbeifliegt, weil er noch weit genug weg ist.
Genau, absolut, ja. Das ist das Gute dran. Der wäre dann ja auf dem Weg zu uns, das heißt, der wäre jetzt nicht super weit weg. Man könnte da mit vereinten Kräften sicherlich was bewegen innerhalb von 4 Jahren. Ist aber natürlich sportlich. Und wenn du es nicht kannst, wirst du dann hoffentlich genau wissen, wo er einschlägt und kannst dann zumindest im Notfall sagen, Evakuierungspläne oder also da kannst du zumindest dich drauf vorbereiten. Die sind ja jetzt schon, die sagen ja jetzt schon, geben die so an, ja, das könnte so Südamerika, Bogotá, glaube ich.
Dem glaube ich gar nichts mehr. Weißt du, seit wann ich denen gar nichts mehr glaube? Ja. Diesen Aussagen, seitdem diese unsägliche Batterie durchs All geflogen ist letztes Jahr. Diese von der Raumstation oder von irgendwem haben die da so ein Batteriemodul abgeschmissen oder was auch immer. Und es ging ja auch eine Woche lang durch die Zeitung.
Ja. Wo ist es?
Schlägt safe in Nürnberg ein. Ja, nee, oh, Berlin. Es ist Berlin. Oh, nee, ist doch Spanien.
Ah, nee, doch nicht. Absolut.
Nee, Amerika. Es wird Amerika sein.
Ich gebe dir 100% also,
Leute,
recht.
Leute,
ich bin da auch der Meinung, wenn ihr noch nicht mal in der Lage seid, und das ist gar nicht der Vorwurf, es ist einfach nicht möglich, aber wenn man noch nicht mal in der Lage ist, den genauen, diese Bahn dieses Asteroiden zu berechnen, dann zu sagen, ja, es könnte in Bogotá einschlagen.
Ja, Leute.
I don't know. Also da würde ich ein bisschen abwarten.
Keine Immobilien in Bogotá kaufen, ja. Oder also, genau jetzt kaufen. Ja, günstig.
Jetzt, genau, jetzt ist gerade billig.
Günstig, weil im Einschlagkrater.
Nein, also das können die nicht vorhersagen momentan. Aber lustigerweise, an deinem Beispiel sieht man, wie schwierig das ist mit diesen Orbits.
Ja.
Das ist ganz kompliziert. Und da kleine Veränderungen können da halt große Auswirkungen haben. Also, wenn ich meine Risikoeinschätzung dazu abgeben dürfte, ich glaube, dass dadurch, dass es jetzt gerade schon wieder so komisch auf einmal gesunken ist, ich denke, der wird uns, selbst wenn die Wahrscheinlichkeit bei 3% ist, heißt ja immer noch, dass er mit 97%iger Wahrscheinlichkeit die Erde verfehlt.
Ja.
Ich glaube, die Chancen sind gering. Es ist ganz interessant. Es würde mich aus einem rein akademischen Standpunkt aus, muss ich wirklich, also gar nicht humanistisch, das darf man überhaupt nicht auf Realität bezogen. Wenn ich eine Simulation erleben dürfte, wie die Erde darauf reagiert, das würde ich sehr gerne sehen.
Don't Look Up.
A la Don't Look Up, ja.
Der
genau.
Film,
ja. Nee, ich würde es mich interessieren, wenn wir jetzt damit konfrontiert werden, okay, da ist so ein Ding, wir sind gerade in der Lage, ist auch spannend, wir sind jetzt gerade so in der Lage, sowas verhindern zu können. Ich hätte ein akademisches Interesse daran zu sehen, ob das funktioniert.
Rein akademisch, ja.
Nur akademisch. Ich möchte nicht,
Forschung.
Dass das passiert. Aber für die Forschung würde es mich interessieren. Ja.
Ja, das ist natürlich ein spannendes soziales Experiment auch. Ne?
Mhm.
Und es ist ja auch wieder dieses, ja, Corona hat ja auch keiner gewollt.
Nein.
Aber was du jetzt an Ergebnissen und an Forschung daraus ziehen kannst, aus dieser
gewaltig,
schlimmen Zeit,
ja.
ist natürlich super interessant für die Zukunft. Und lieber hast du dann sowas, so ein Asteroiden, wo du sagst, wenn der jetzt einschlägt, der bringt nicht gleich alles um.
Mhm.
Plus die Erde ist 2/3 Wasser, also die Chancen, dass er dann auf Wasser aufschlägt, ist auch nochmal ein bisschen größer. Und dass er da keinen verletzt und sowas. Und da kann man halt extrem viel draus lernen.
Mhm.
Plus,
total.
Vielleicht wächst die Menschheit auch wieder ein bisschen mehr zusammen. Ich meine, mein Lieblingsfilm ist Armageddon,
ja.
Und da wächst die Menschheit dann auf einmal sehr stark zusammen.
Ja.
Heißt nicht, dass sie zusammen bleibt. Aber,
nee. Aber das ist eine Chance dafür, dass man auch sagt, das ist eine Bedrohung für uns Erde und dass wir, das bin ich immer der Meinung, dass wir uns mal mehr als Erdbewohner verstehen müssen. Ich weiß schon, dass das so leicht naiv und romantisiert klingt, aber es ist so. Also wir sitzen auf diesem Planeten alle zusammen. Unsere Ländergrenzen sind artifiziell. Das, was nicht artifiziell ist, ist, dass wir die Bewohner dieser Welt sind. Und Corona hat uns auch nicht zusammengebracht.
Ja, geht so, ne?
Ja,
eher das Gegenteil, tatsächlich.
Ja.
Eher das Gegenteil. Und deshalb weiß ich auch nicht, ob das dann so ein großes Experiment noch besser wäre. Da müssen sich, glaube ich, ein paar grundlegende Sachen ändern. Aber generell, du hast ja schon angesprochen, den haben wir jetzt entdeckt. Wie haben wir den entdeckt?
Das ist auch cool. Es gibt tatsächlich, ich finde das immer so, das hat so eigentlich was Filmisches. Es gibt ja wirklich das Department of Planetary Defense. Das klingt ganz episch.
Übrigens, was ich ganz kurz noch einwurf, weil wir vorhin so einen Exkurs zu Aliens und so gemacht haben. Es gibt in der Schweiz oder Österreich jetzt eine Uni, die eine Forschungsgruppe haben zu... Wie treten wir Aliens gegenüber, wenn sie landen? Also
wenn
was sollten
sind.
Wir machen, was sollten wir tun, wie sollten wir uns verhalten, die das quasi erforschen und abstimmen? Noch kurzer Nachtrag.
Haben die schon Ergebnisse?
Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich habe nur mitbekommen, dass es da jetzt irgendwie eine Forschungsgruppe oder eine einen Studiengang oder sowas dazu gibt. Also falls jemand da das in die Richtung studieren will.
Geil.
Da ist eine Anlaufstation.
Ja, von der Schweiz als neutraler Ort zur Landung.
Ja, perfekt, oder?
Perfekt.
Die Schweiz wäre perfekt dafür. Das sollen einfach da in den Bergen genau. landen. Ja.
Genau, absolut.
Wie haben Sie ihn entdeckt?
Ja, genau. Also es gibt dieses Planetary Defense Gedöns, also wo Leute sich wirklich ausschließlich damit beschäftigen. Und wir haben es wurde mit dem Atlas-Teleskop entdeckt. Atlas steht für irgendwas, also ich krieg's gerade nicht mehr ganz zusammen, aber es ist so Last Spotting, also das ist so ein Teleskop, was dafür ausgerichtet ist, solche Dinger zu finden. Mhm. Davon haben wir einige auf dem Planeten und die tun tatsächlich Tag ein, Tag aus nichts anderes, als den Himmel zu scannen und zu gucken, ob sie kleine Punkte sehen, die sich bewegen. Also sobald du was siehst, was sich schnell bewegt, ist es lokal, weil die Sterne bewegen sich schon auch, nur die sind so weit von uns weg, dass das halt ewig dauert, bis die ihre Position verändern. Das heißt, du brauchst was, also wenn das sich schnell bewegt, ist das lokal und du brauchst ein Teleskop dafür, weil eben anders als die Kometen reflektieren Asteroiden minimal nur Licht, weil die so dunkel sind und aus Felsen bestehen. Genau, und wir haben Teleskope, die das tun und die registrieren die jeden Tag neue kleine Objekte in unserem Sonnensystem, schreiben die auf. Also das ist jetzt auch nicht irgendwie so ein Sonderfall, dass da was gefunden wurde. Der Sonderfall war eben nur, dass die dann angefangen haben, die Bahn auszurechnen und sich dann gedacht haben, ja, das ist
Wie viel Prozent decken die ab? Also was vom Nachthimmel quasi?
Ich glaube, sehr viel. Das kann ich dir gerade gar nicht ganz sagen. Also ich glaube, man versucht schon dazu zu 100% zu kommen. Mhm. Die Frage ist aber auch tatsächlich eher, also wie viel können die überhaupt finden? Das Gute ist halt, je größer das Ding ist, desto besser reflektiert das Licht. Das heißt, die ganz großen Brocken sind wahrscheinlich inzwischen alle bekannt. Aber so gerade so an dieser 40 Meter Grenze, da werden die schon klein. Und da ist sicher, ich könnte es jetzt gerade nicht sagen, aber ich würde jetzt mal ins Blaue hinein sagen, weiß ich nicht, 40-30% von denen werden die nicht finden. Also, oder werden die, beziehungsweise, oder finden sie dann sehr spät. Also, dann müssen die uns schon halt sehr nahe sein. Es ist natürlich dann wieder Vorteil, die sind dann klein, sind theoretisch nicht die große
Bedrohung. Aber kannst du dann halt vielleicht auch nicht mehr abwehren, wenn sie schon so nah
und,
sind.
Und lustigerweise, wir haben einen blinden Fleck, hat man gemerkt 2013 in Chelyabinsk, wenn das Ding aus der Richtung der Sonne kommt. Da sehen wir nämlich gar nichts. Wenn die sozusagen hinter der Sonne irgendwie vorkommen und dann immer die Sonne im Rücken haben, da kannst du nichts messen, da kannst du nichts sehen, ja, da überstrahlt die Sonne alles. Und da ist in Chelyabinsk damals ein 9 Meter großer Asteroid runtergekommen. War jetzt auch kein Riesendesaster. Es ist, glaube ich, auch ist niemand dabei getötet worden. Es gibt ein paar Leute, die verletzt wurden durch so gesprungene Fenster und sowas. Aber der war tatsächlich, den haben wir gar nicht gesehen. Und den hätten wir sehen sollen. 2013.
Ich glaube, ich kann mich erinnern. Da war das halt auch das, wo die Videos dann überall rumkursiert Feuerball und Co.
Genau, die Russen haben oft, es ist in Russland, glaube ich, extrem verbreitet, dass man diese Dashcams hat auf
diese
den Autos.
Auto-Dashcams, ja.
Genau. Und da gibt es ein paar Videos, wie das Ding runterkommt. Also es wird auf einmal taghell, schaut absurd aus. Und es ist nur 9 Meter groß. Genau, und den haben wir nicht gesehen, weil der aus Richtung der Sonne kam. Das ist doof,
also dann hoffen wir mal, die Sonne bleibt weiter unsere Freundin.
Ja, so ist es.
Und enttäuscht uns nicht.
Ja.
Jana, ich dachte eigentlich, wir reden über viel mehr Aktuelles. Aber ich glaube, wir haben das Wichtigste. Ne? Ich habe wieder ein gutes Gefühl, dass der Planet Killer uns nicht killt.
Nee,
sondern
ich glaube nicht.
Wenn, dann wird es schon heftig, aber die Chancen stehen gering und eigentlich wissen wir noch gar nichts.
Eigentlich wissen wir noch nicht so viel, abwarten.
Und jetzt fliegt er auch erstmal weg.
Jetzt fliegt er erstmal weg, genau. Da erstmal abwarten, keine Panik schieben. Da glaube ich, gibt es andere Dinge, die uns vorher mehr Sorgen bereiten sollten.
Sehr gut, aber du hast mal wieder als meine Go-To-Astronomin absolut abgeliefert.
Und
Jana.
Man kommt davon natürlich immer auf schöne Themen, ne? Also kommst sofort auf Leben und Ding und Zeug. Und
wir könnten auch safe noch ein bisschen weiter über alles Mögliche quatschen, aber das heben wir uns mal für eine neue Folge auf.
Machen wir.
Jetzt an dich noch. Mach nochmal ordentlich Werbung auch für dich, für deinen Podcast. Hol die Leute nochmal ab, wo können sie mehr
sehr
über
gerne.
Dich und alles erfahren.
Ja, also wenn ihr euch generell für solche Astro-Sachen interessiert und wenn ihr Lust habt, das Ganze auch mal so ein bisschen auf einer neuen, aus einer neuen Perspektive zu hören, dann kann ich euch natürlich sehr, sehr gerne meinen Podcast empfehlen. Ein großer Schritt für die Menschheit heißt der. Gibt's auf Spotify, Apple Podcasts, überall, wo es Podcasts gibt. Meine Herangehensweise da ist immer, dass ich immer so ein bisschen versuche, eine Geschichte zu erzählen. Also, dass es einen auch wirklich packt. Das ist meistens irgendwie spannend oder man wird mitgenommen auf einer Reise, weil es gibt viele Leute, die mir immer erzählen, ja, Physik und Astrophysik finde ich ganz toll, aber ich kann es nicht. Ich war in Mathe ganz schlecht. Und genau an diese Leute soll sich dieser Podcast richten. Glaubt nicht, dass ihr das nicht könnt oder irgendwie da nicht mitkommt. Ich nehme euch mit. Wir gehen da zusammen auf die Reise und schauen uns von schwarzen Löchern über tote Sterne, geborene Sterne, andere Galaxien, das Ende des Universums, den Anfang der Sonne, alles, was ihr euch vorstellen könnt, schauen wir uns da zusammen an.
Sehr gut, alles für das Astronomy High, so das ihr dann bekommen werdet.
Ja. So ist
ein großer Schritt für die Menschheit. Jana Steuer, meine Damen und Herren. Jana, vielen lieben Dank, dass du da warst.
Danke dir vielmals.
Und Leute, vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr wisst Bescheid, bleibt sauber, seid lieb zueinander. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann, tschüssi. Hey, vielen lieben Dank wieder fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat dir genauso gut gefallen und genauso viel Spaß gemacht wie mir. Vergiss nicht, nimm noch an der Umfrage teil in den Shownotes. Einfach auf den Link klicken, dauert keine 3 Minuten und du wirst Teil der Zukunft von Inspirieren Anders. Du tust mir damit einen Riesengefallen und ich bin dir unfassbar dankbar dafür.